Ja, als wir dann die deutsche Grenze passiert haben, das war dann ganz verrückt. Ich habe mich dann so nach rechts und links umgeschaut. Die ganzen Gärten waren so super sauber. Der Rasen war ultra grün. Wir sind im August angekommen. Weiß nicht, die Zäune waren alle so richtig schön gerade und bestrichen. Alles super ordentlich, irgendwie überall Bürgersteige, die keine Schlaglöcher hatten und die Wege, also generell die Straßen, so ordentlich und glatt und wie geleckt, das kam mir vor alles wie geleckt. Ich so, okay, wo bin ich hier gelandet? Kann ich hier nirgendwo irgendwie mein Kaugummi hin tun?
Der One Culture Podcast wird präsentiert von Maria.
Hallo meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Culture. Yay! Lang, lang ist es her, dass ich eine Folge gemacht habe und ja, entsprechend bin ich auch aufgeregt, mal wieder mit euch zu sprechen. Und ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht, wie ich jetzt anfange und habe mir ja einen Anfang vorgeschrieben, aber ja, wie das halt immer so ist, werde ich den einfach nicht benutzen, weil der irgendwie so vorgeschrieben klang. Ja, warum ich so lange keine Folge gemacht habe, hängt damit zusammen, dass ich einen neuen Job angefangen habe und der hat recht viel Zeit in Anspruch genommen, beziehungsweise nimmt weiterhin viel Zeit in Anspruch. Und der macht mir super viel Spaß und ich bekomme dort die nötige Herausforderung, die ich brauche. Und ja, deswegen. Wenn man macht ja nur Dinge nebenbei, weil man irgendwo, so denke ich mir, so erkläre ich mir das zumindest, weil man irgendwo eine, ja, so eine Art Ausgleich braucht, nur weil man vielleicht in dem einen Bereich nicht ganz zufrieden ist. Und ja, dann sucht man irgendwas, was einen irgendwie zufriedenstellt und die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden. Und ja, da würde ich sagen, dass halt meine neue Stelle mir das alles gegeben hat. Und dann habe ich gesagt, ach, Podcasting, ist es noch so ein Ding? Ist es noch trendy? Aber ja, da habe ich mir gedacht, ja, ist irgendwie immer noch trendy. Aber warum ich eigentlich mit dieser Folge angefangen habe, war die Arbeit, die mich darauf nochmal gebracht hat. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich den unternehmensinternen Podcast leiten möchte und da habe ich dem zugestimmt und dort habe ich dann auch weitere Folgen aufgenommen mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dachte mir so, Mann, ey, das ist doch alles weiterhin richtig cool und das macht mir richtig Laune. Ja, und so habe ich gesagt, komm, das ist doch ein guter Anlass und Fun Fact, 2023, ich bin nun 20 Jahre in Deutschland. Verrückt. Ich war neulich beim Einwohnermeldeamt und da stellte ich dann fest, ja, ach ja, sehen Sie, es sind 20 Jahre in Deutschland jetzt. Da war ich auch im August irgendwie da und es war so ziemlich genau das Datum, wo ich mich angemeldet habe und war so, okay, krass, wow, 20 Jahre, sind einfach mal zwei Drittel meines Lebens. Richtig irre. Und es ist so viel passiert und weiß nicht, es hat sich so viel weiterentwickelt und was man irgendwie damals überhaupt nicht wusste, als man irgendwie nach Deutschland kam oder als ich nach Deutschland kam, was irgendwie alles wird. Und dann hat man so gar nicht über die Zukunft groß nachgedacht, sondern irgendwie den Tag versucht zu überleben oder zu bestehen oder die Aufgaben, die auf einen zukamen, irgendwie zu bewältigen. Ich denke, es ist noch keine Folge gewesen, wo ich direkt darüber gesprochen habe, wie es mir eigentlich damit ging damals, als ich nach Deutschland kam. Und so nehme ich die erste Folge nach einer langen, langen Zeit darüber zu reden. Und deshalb werde ich auch heute die einzige Stimme sein, die ihr hören werdet. Ja, also der Fakt, dass ich jetzt nur 20 Jahre in Deutschland lebe. Und zwischendurch war ich ja noch in St. Petersburg und habe dort gelebt. Und ja, und dann habe ich trotzdem ja immer wieder in diesen 20 Jahren, beziehungsweise ja, in den letzten 5, 6 Jahren mir die Frage gestellt, wo gehöre ich eigentlich hin, weswegen ich auch diesen Podcast gestartet habe, um vielleicht herauszufinden, meine Antworten von anderen zu hören, wo ich hingehöre und Erfahrungen auszutauschen und einfach krasse Geschichten hören. Und ja, also meine Gästinnen und Gäste, die da waren, jeder einzelne von denen hat einfach unglaubliche Dinge erlebt und hat sie halt in diesem Podcast hiermit berichtet. Und ja, diese Frage hat, wo gehöre ich eigentlich hin, hat mich ganz lange nicht losgelassen. Und ich hatte ziemliche Probleme damit zu verstehen, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt lettisch? Bin ich jetzt deutsch? Ich bin irgendwie nichts beides, weil hier in Deutschland, ja Maria, man hört ja keinen Akzent an. Ja, und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich was dafür getan habe. Aber auf der anderen Seite fühlte ich mich nicht richtig deutsch. Und in Lettland war ich dann nicht richtig russisch oder lettisch, weil ich dort halt nur eine kurze Zeit gelebt habe. Und dann neulich habe ich mit meiner Oma telefoniert und mit meiner Mutter. Und dann haben sie wieder gesagt, Maria, trižde ty nie ruske, du bist 3-mal keine Russin. Weil ich mal wieder irgendwelche Worte verwechselt habe oder ja irgendeinen Spruch nicht genau sagen konnte. Naja, und ja, ich versuchte so ein bisschen in Worte zu fassen, ich bin auf meine Antwort gekommen in dieser Zwischenzeit und ich glaube, ich habe so ein bisschen Zeit dafür gebraucht, herauszufinden, wo ich eigentlich hingehöre, und ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen, wie das überhaupt dazu kam, aber da würde ich erstmal bei meiner Kindheit anfangen und ja, wie es eigentlich überhaupt dazu kam, dass ich nach Deutschland kam, so ein bisschen in dem Intro generell, in dem großen Intro beschreibe ich ja, wie das überhaupt dazu kam, weil Mama war eine professionelle Volleyballspielerin und sie hatte halt die Möglichkeit damals nach der Wende, also praktisch nachdem die Lettland die Unabhängigkeit erlangt hat, dann durch Europa zu reisen und wurde unter anderem auch in Deutschland als Spielerin angenommen. Naja, wie das Leben halt so spielt, durfte ich dann im Jahr 2003 mit ihr gemeinsam nach Deutschland reisen und dann hier mein Leben fortführen. Ja, und jedenfalls der Lebensgefährte meiner Mutter hat dann gesagt, okay, ich hole euch ab. Also ist mit einem Auto gekommen, mit einem deutschen Kennzeichen, das ist richtig verrückt. Das erste Mal als praktisch ein, ich sag das mal, Ausländer, also wir kommen da die halb aus der Sowjetunion, beziehungsweise wir kamen aus der Sowjetunion und haben, also ich habe noch nie, ich sag mal, so einen richtigen Ausländer gesehen. Und dann war ich dann irgendwie da und ich so, boah, krass, und da kommt jemand und der spricht nicht meine Sprache und wie werde ich mich mit ihm verständigen? Was ist das für ein Mensch? War ganz verrückt und dann kam er da an und ja, sah aus wie jeder andere, nur so ein bisschen adretter und ordentlich. Und naja, und jedenfalls hat er uns dann nach Deutschland gefahren und ja, als wir dann die deutsche Grenze passiert haben, das war dann ganz verrückt. Ich habe mich dann so nach rechts und links umgeschaut. Die ganzen Gärten waren so super sauber. Der Rasen war ultra grün. Wir sind im August angekommen. Die Zäune waren alle so richtig schön gerade und bestrichen. Alles super ordentlich, irgendwie überall Bürgersteige, die keine Schlaglöcher hatten, und die Wege, also generell die Straßen, so ordentlich und glatt und wie geleckt. Das kam mir vor, alles wie geleckt. Ich so, okay, wo bin ich hier gelandet? Kann ich hier nirgendwo irgendwie mein Kaugummi hintun? Aber das war richtig verrückt. Ja, und dann, was mir als allererstes noch aufgefallen ist, wir waren dann bei seinen Eltern essen. Mir fiel dann meine Oma auf, in dem Sinne. Und die war so ganz ordentlich, hatte eine Hose an. Also an all meine russisch-lettischen Freunde, ihr wisst bestimmt, dass die ganzen Omis ihre Röcke tragen, weil das religiös eher korrekt ist, dass man einen Rock trägt und ja, ein Kopftuch, und sie hatte halt eine Hose an. Ich denke so, okay, krass, kein Kopftuch, also so ein so ein Platoschek, würde man sagen, also so ein Tüchlein über dem Kopf. Und war das so, okay, so sehen also die Omis hier aus und der Opa auch so, war halt irgendwie nicht betrunken. Wenn ich das jetzt so sage, ist ganz verrückt. Ja, der war nicht betrunken, weil ich halt irgendwie Opas immer nur betrunken erlebt habe in meinen 12, 13 Jahren in meinem Leben. Ich da auch irgendwie aus einem Dorf kam, wo halt Alkoholismus ganz weit oben stand und dass da jemand ganz ordentlich da irgendwie Dinge im Haushalt tut, ohne dabei eine Flasche am Hals zu haben, das war für mich so eine ganz fremde Welt. Ja, naja, und dann saßen wir da so am Tisch und dann hieß es, ja, was willst du denn trinken? Na, ich so, weiß ich nicht, man trinkt was zum Essen. Früher bin ich zu unserem Eimer gegangen, wo wir dann das Wasser aus dem Brunnen da hatten. Und dann habe ich einen Schluck genommen und das war es dann auch. Also da war jetzt nicht, wir haben maximal Tee getrunken. Saft war absoluter Luxus, eine Limonade war absoluter Luxus, zu viel Zucker, das sollten wir auch alle nicht haben. Wenn wir irgendwie eine Limo gemacht haben, dann war das Wasser, was wir, beziehungsweise Marmelade, die wir in Wasser aufgelöst haben, dann war das wie so eine Art Kompott oder so. Also so ein Getränk zum Essen war schon, was willst du trinken? Ich so, habe ich eine Wahl außer Wasser? Und die so, ja, ja, willst du hier, wir haben Multivitaminsaft und einen Apfelsaft und willst du noch ein Wasser? Ich so, ja, keine Ahnung. Und Mama so, na, willst du Apfelschorle? Ich so, was ist das? Und sie so, na, guck mal, du nimmst jetzt deinen Apfelsaft. Und da habe ich einen Apfelsaft reingegossen bis zur Hälfte und dann mit Sprudelwasser aufgefüllt. Und dachte ich mir, aha, okay, wie strange, warum muss ich jetzt meinen leckeren Saft hier stretchen mit Wasser? Und dann trinke ich und dann ist das praktisch wie so eine Mind-blowing-Geschichte in meinem Kopf. Ich so, oh mein Gott, das schmeckt so fantastisch. Apfelschorle, das ist ja irre. Ja, also generell Saft und irgendwelche Schorlen und so, was halt irgendwie immer zu Hause da war, ultra nice gewesen. Und ja, das war für mich der absolute Luxus, der absolute Verwöhnung, einfach nur irgendwie so einen Saft zum Mittag zu trinken. Das, also so ein Glas, nicht mal literweise, sondern so ein Gläschen. Das war so, wow. Ja, oder auf der anderen Seite, also vor allem rede ich vom Essen, weil das irgendwo mit das Essentiellste die ersten Tage war, was wir gemacht haben und weil wir ein anderes Essen gegessen haben als natürlich zu Hause. Richtig crazy. Und irgendwie saßen wir dann so am Abendbrotstisch. Es gab ein Abendbrot, also man hat nicht gegessen, weil man Hunger hatte und ich gesagt, ich habe jetzt Hunger und dann wird dann ein Teller Suppe hingestellt mit so einer Fett, so einem Esslöffel Schmand drin, sondern ein Abendbrot, man setzt sich an den Tisch und dann wurden praktisch Brot aufgeschnitten und dann gab es Aufschnitt wie Wurst, Käse, whatever und da gab es so Salate in kleinen Päckchen oder Verpackungen, wie auch immer. Und dann, ja, und dann sehe ich, wie Mamas Lebensgefährte die Scheibe Brot nimmt und auf die Scheibe Brot den Salat legt, nimmt der Gabel und Messer und schneidet das da durch und nimmt es in den Mund. Mir stand der Mund offen, die Kinnlade unten. Und ich dachte so, was macht er? Man muss dazu sagen, dass nämlich in der, ich bin russisch-orthodox getauft worden, dass in der russisch-orthodoxen Kultur es ein, ja, eine Sünde ist, mit der Gabel ins Brot zu pieken. So. Und mein ganzes Leben lang war das dann so, ja, natürlich werde ich das, also ich werde einen Salat auf dem Teller machen und das dann essen und dazu werde ich in mein Brot beißen. So. Und er hat halt praktisch komplett das komplett anders gemacht. Und ich dachte mir so, was passiert hier? Was machst du da? Naja, und dann war das, wurde es irgendwann zur Normalität und irgendwann habe ich das selber gemacht. Und ja, es gibt so viele, viele Kleinigkeiten, wo ich am Anfang gedacht habe, was passiert hier? Was macht ihr hier alle? Wer seid ihr? Und so. Also, ich hatte ja auch einen ersten Schultag in Deutschland. Und es, ja, müsste jetzt so ein bisschen vergleichen, mit dem lettischen ersten Schultag. Und also ich beschreibe mal den ersten lettischen Schultag, wie der ist. Es ist meistens dann am 1. September. Und ja, man kommt in einer weißen Bluse und einem schwarzen Röckchen zur Schule mit einem, ja, mit zurechtgemachten Haaren, meistens mit einem weißen Bändchen irgendwie. Und die Eltern sind irgendwie mit dabei und dann gibt es so eine Art Zeremonie und dann wird man der Klasse zugewiesen oder man kennt schon die Klasse und man geht dann einfach zu der eigenen Klasse hin. Die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer kennt man auch und ja, dann gibt's, ja, wird getanzt, also für die Schülerinnen und Schüler wird getanzt, die Älteren machen es meistens. Und dann, ja, gibt es eine Rede von der Schulleitung und naja, halt so eine Art Begrüßung zum Schulstart. Ja, und dann geht man in die Klassenzimmer, dann wird die Unterrichtseinheiten einem mitgegeben und so ein bisschen organisatorisches und dann kannst du ungefähr so nach anderthalb, zwei Stunden auch wieder nach Hause tingeln und ja, des Lebens erfreuen, dass du heute noch frei hast und da noch so eine kurze Zeremonie hattest. In Deutschland musst du dich erst gar nicht irgendwo anders anziehen, sondern gehst dahin, wie du dich wohlfühlst und dann gehst du in deine Klasse und dann setzt du dich hin und dann gibt's ein organisatorisches Blabla. Vielleicht kommt die Direktorin, also in meinem Fall war es eine Direktorin, rein und sagt noch etwas zur Begrüßung und dann geht sie wieder und dann geht's auch schon mit dem Unterricht los. Und ich war so, okay, jedenfalls bin ich dahin mit meiner Mama zusammen, weil ich ja halt null Deutsch gesprochen habe. Sechste Klasse in der Grundschule. Und dann sagt die, ja, hier ist Maria und ich stand so da und ich wollte einfach im Boden versinken, im Boden versinken. Mich haben alle angestarrt. Gott, das war mir unangenehm. Zutiefst unangenehm. Ich habe die alle nicht verstanden. Ich wollte heulen, rausrennen und einfach weg. Und naja, und dann hat sich Mama halt neben mich gesetzt, natürlich, und da wurde irgendwas erzählt und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich will hier weg, bitte lass mich gehen. Und ja, aber in Lettland hatte ich noch ein paar Zahlen gelernt, also ich konnte bis 10 zählen und dann war das nicht so ganz schwierig, da auch bis 100 und so weiter zu zählen. Außer, dass es halt andersrum ist. Also man sagt nicht 42, sondern 42. Und dann war das so ein bisschen, ja, Brainfuck, das alles umzudrehen. Aber das ging irgendwie. Das heißt, in Mathe kam ich auch ein bisschen gut voran. Aber der Rest war ciao. Keine Ahnung, wovon er redet, was da passiert. Ich hab nur gemerkt, dass ich ziemlich viel Stoff schon in der 5. Klasse hatte. Und vor allem im Deutschunterricht war die Lehrerin ein wenig der russischen Sprache mächtig und meinte, okay, du wirst jetzt hier nicht viel mitbekommen, was wir hier tun. Ich gebe dir mal einen deutschen Text und du sollst den dann mal ins Russische übersetzen. So. Erst klingt erstmal harmlos und recht, ja, recht okay für ihr Ziel, was sie erreichen wollte, dass ich da so ein paar deutsche Wörter kennenlerne, hin und her übersetze und so. Aber ja, man muss dazu sagen, dass ich auf eine lettische Schule und einen lettischen Kindergarten gegangen bin. Heißt, wir hatten lateinische Buchstaben und eine ganz andere Sprache. Ich spreche ja nur Russisch, weil meine Familie in der Sowjetunion russisch groß geworden ist, beziehungsweise komplett Russen sind. Und Lettland wächst man gefühlt bilingual auf und ja, ich bin halt in eine lettische Schule gegangen, wo alles auf Lettisch war und eigentlich konnte ich auch gar kein Russisch schreiben, nur so ein paar Buchstaben und dann dachte ich mir, ah ja, nice, ich darf jetzt den Deutschtext ins Russische übersetzen und aufschreiben. Ich kann aber eigentlich nicht so richtig Russisch lesen. Ich kann es nicht so richtig lesen und ich kann eigentlich auch nicht richtig schreiben. Also habe ich ein ganzes Jahr lang, ja, irgendwo gleichzeitig auch Russisch schreiben und lesen gelernt. Neben dem, dass ich auch Deutsch gelernt habe. Ganz crazy. Aber ich meine, das kann ja niemand was dafür. Und ja, war eine verrückte Zeit und ich dachte mir so, also ich habe mir dabei überhaupt nichts mehr gedacht, weil ich das war einfach nur, man macht es einfach, man ist in dieser Situation, man macht es einfach und das war so ein bisschen schwierig auch mit den Leuten, weil natürlich eine andere Kultur, andere Vorstellung. Ich war recht groß schon, als ich dort ankam, ich war schon, ja, ich war fast 1,80 groß und das war dann auch so, aha, okay, die ist voll groß und auffällig und unsicher und naja, und dann war das halt in der Schule halt auch so eine Art, von den Jungs vor allem kam halt irgendwie Mobbing. Ich habe die zwar nicht verstanden, was sie zu mir gesagt haben, aber ich habe verstanden, dass sie nichts Gutes über mich sagen. Und das war so, weil es war nicht schön. Und ich hatte eine Sitznachbarin, die war eine der coolsten jedoch in der Klasse und sie hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und somit waren die ja, die Mädels auf meiner Seite und da war noch eine aus meinem Team mit in der Klasse, die mich auch ein wenig aufgenommen hat. Und ja, da bin ich ihr sehr dankbar dafür, dass sie mich am ersten Schultag in der Pause so ein bisschen zu sich genommen hat. Und naja, und irgendwann wurde es ein bisschen besser. Dann haben wir Tischtennis gespielt in der Pause. Und ich war so froh, dass die 6. Klasse vorbei war irgendwann. Aber dann kam der nächste Schulwechsel an und ich bin in die 7. Klasse gekommen auf ein Gymnasium. Wobei da auch die Grundschullehrerin gesagt hat, ja, Maria wird auf keinen Fall auf ein Gymnasium gehen können, die ist nicht gut genug und ihre Sprachkenntnisse, das wird sie nicht schaffen, Gymnasium ist für sie halt das Schlimmste, was für sie passieren kann, sie muss auf eine Gesamtschule und so. Und das war bei so einem Elternsprechtag und ich war mit dabei, sie dachte, ich verstehe sie nicht, aber ich dachte mir so, wieso sagst du sowas? Wieso sagst du, dass ich das nicht schaffen werde? Und meine Mutter immer, aha, okay, alles klar. Ich glaube, meine Tochter ist schlau genug. Sie wird Gymnasium machen. Sie wird auf ein Gymnasium gehen und war halt da völlig selbstbewusst, stand zu 1.000.000% hinter mir, dass ich das schaffen werde. Und da stand es halt gar nicht zur Diskussion. Ich fand es halt nur so, wieso nimmst du an, dass ich das nicht schaffen kann? Naja, und jedenfalls 7. Klasse Gymnasium. Wieder ein Schulwechsel, wieder neue Leute und es war alles einfach nicht einfach. Also ich muss sagen, die ersten 2, 3 Jahre waren einfach pure Hölle. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das war einfach alles schlimm. Es war wirklich vor allem die Schulzeit, ne? Ich habe nichts verstanden, dann habe ich irgendwelche Hausaufgaben bekommen, dann musste ich diese Hausaufgaben erledigen, saß ich zu Hause, ich denke so, keine Ahnung, ich verstehe nicht mal die Fragestellung, was da passieren soll. Dann meint Mama, ja, dann lass doch ins Russische übersetzen und es da machen. Ich so, keine Ahnung, ich habe diesen Stoff auf Lettisch beigebracht bekommen und hier nochmal auf Deutsch, keine Ahnung, wie ich das auf Russisch übersetzen soll, was soll ich da jetzt, also da war schon viel los im Gehirn und und dann die ganzen Leute, die mich irgendwie nicht so die haben mich einfach nicht verstanden und irgendwo sind, ja, einfach gemein gewesen und es war Hölle. Also die ersten 2, 3 Jahre, die waren schlimm. Beim Volleyball habe ich meist die Übungen nicht verstanden, die wir beim Training machen mussten. Also in der Schule habe ich Tests, keine Ahnung, wie ich sie bestanden habe oder nicht. Zum Glück hatte ich eine sehr gute Banknachbarin, die sehr groß geschrieben haben. Und ich muss sagen, dass ich in der Zeit gelernt habe, kopfüber zu lesen und das von denen, wie das abgeschrieben habe. Ja, aber es gab mal eine Situation, wo es hieß, wir fahren vielleicht wieder zurück. So. Und da habe ich dann gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, nee, das war, glaube ich, 8. Klasse oder so, und habe ich gesagt, nee, ich fahre auf keinen Fall zurück. Ich gebe, also selbst so Hölle, wie es hier alles ist, aber ich gebe niemals all das auf, was es hier ist, was es hier mir bietet. Leute, das Krasseste, also wofür ich bis heutigen Tag, 20 Jahre später, bin ich jeden Tag dankbar über eine Dusche, über Wasser, was aus der Wand kommt, warmes und mir auf meinen Nacken prasselt. Wirklich, das ist, sowas von Wertvolles. Und ja, der Ostblock versteht's. All das wollte ich nicht mehr aufgeben. Das war ungefähr meine Schulzeit. Also ja, die Schulzeit war ja, auch wurde etwas einfacher, weil ich meine beste Freundin kennengelernt habe, beziehungsweise sie war mit in meiner Klasse und wir haben uns dann irgendwann angenähert und sie ist bis heute meine beste Freundin. Und das ist, ja, sie hat mich gerettet. Naja, und in den Sommerferien war das ja nicht so, dass man irgendwie in Deutschland geblieben ist, sondern wir sind eigentlich fast immer wieder nach Lettland gefahren, um dann auch Oma zu besuchen, weil während des Schuljahres war das immer schwierig. Und also, ja, das war irgendwie früher nicht so, dass man kurz hier, kurz da mal hingeflogen ist und die Flüge waren halt so teuer. Und ja, und dann sind wir deswegen für die 6 Wochen nach Lettland gefahren. Entweder mit dem Bus, wir sind irgendwie 23, 24 Stunden mit dem Bus nach Lettland gefahren oder mit einem teilweise mit einem Zug oder ja, Fliegen war halt irgendwie keine Option. Und ja, und dann hat man die Ferien irgendwie in Lettland verbracht und mit den Verwandten und ja, viele hatten Geburtstag auch in der Zeit. Und in Lettland sind halt 3 Monate Sommerferien und ich nur 6. Und das war dann so, okay, ich kam an, die waren schon Monate im Sommermodus und ich bin weg und da waren sie immer noch im Sommermodus. Das war so ein bisschen, okay, schön. Das war so ein bisschen blöd, aber ja, da waren wir im Sommer bei der Oma und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass ich halt, dass die Leute, also praktisch die Freunde, die ich doch aus der Schulzeit hatte, dass die auch im Sommer irgendwo hingefahren sind. Das heißt, ich war auch oft alleine oder irgendwie im Garten. Und es ist halt irgendwann auch nicht so geil, jeden Tag mit der Oma abzuhängen, je erwachsener man wurde. Und irgendwann habe ich gesagt, irgendwie hatte ich einen Job angenommen in einem Hotel, in also so ein Schülerjob. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde da gerne ein bisschen arbeiten und ein bisschen Geld verdienen für meinen Führerschein und würde nicht nach Lettland fahren. So, dann war es so, ja, okay, dann ist es deine Entscheidung. Und das waren natürlich die besten Sommer meines Lebens, ne? Meine Mutter war nicht da. Und dann konnte ich machen und treiben, was ich wollte. Und dann war viel auf dem Beachvolleyballplatz und haben wir da viel gezockt. Dann, wie gesagt, arbeiten gewesen und einfach den Sommer genossen. Und ja, das war, und die Verwandten haben die sich gar nicht so, die haben sich gar nicht so sehr irgendwie um das Leben hier so interessiert. Also die haben mich auch nicht gefragt irgendwie, ob ich Freunde gefunden habe, ob es mir gut geht. Die waren so, ach ja, du bist da, okay, na dann ist ja gut, schön, dass du da bist. Und dann hat man da irgendwie so die Zeit verbracht. Ob ich mir ein bisschen mehr Interesse vor denen gewünscht hätte? Keine Ahnung. Also ich glaube, dass da so eine Art, ihr seid ja, also so eine unterschwellig, ihr seid ja in dem reichen Deutschland jetzt und jetzt müsstet ihr eigentlich irgendwie voll reich sein. Und ja, und wo sind die halt die krassen Geschenke? So, wir haben halt immer mal wieder irgendwie was mitgebracht, aber also wenn wir da mit dem Bus gefahren sind, dann kannst du ja auch nicht alles irgendwie milliardenmal mitschleppen. Und vor allem hat ja Mama alles getragen, unsere Sachen. Und ja, und irgendwie als ich dann in der Ausbildung war, später nach der Schule, hat mich mein Cousin gefragt, ja, wie viel verdienst du denn? Und ich so, naja, das ist halt nicht so viel. Ich war im dritten Lehrjahr und ja, für Kaufleute im Groß- und Außenhandel war das schon eigentlich ein ganz guter Verdienst. Da sagen die, ja, das ist halt, also es war halt, das war das Gehalt von so einer, ja, von einer richtig hohen Stelle. Also was ich als Azubi im dritten Lehrjahr verdient habe, das war halt also in Relation gesetzt auf lettische Verhältnisse. Und da war er halt so ultra schockiert und ich dachte, ich gucke ihn an, ich so, warum ist es schockierend für dich? Sagt so, ja, das ist halt so voll viel Geld. Und dann sage ich, ja, aber davon könnte ich halt nicht leben. Also ich müsste, wenn ich meine Wohnung bezahle, meine Versicherung bezahle, ich habe noch ein Auto, was noch Versicherung hat, Benzin, die Lebenshaltungskosten sind halt viel, viel höher. so als hier. Und ja, auch die Lebensmittel kosteten, also zu dem Zeitpunkt kosteten mehr als in Lettland. Und das war, weiß ich nicht, das war so für die völlig unklar, als ob da irgendwie man im Ausland so, weiß ich nicht, so ultra viel Geld verdienen würde. Ja, du hörst vielleicht die Summe, aber du kannst es doch nicht vergleichen mit dem, wie die Lebenshaltungskosten halt in Lettland sind. Und da sind ja Welten dazwischen gewesen damals. Das war 2014, 13, 14 oder so. Und ich hatte das Gefühl, immer so ein unterschwellig, so ja, ihr müsst's ja haben. Okay, wenn ich mit dem Gehalt nach Lettland ging und dort einen Monat verbracht habe, dann hatte ich's ja. Dann kannst du das nicht verleugnen. Aber das ist halt, nur wenn man in Lettland ist, kann man von diesem Gehalt richtig gut leben. Aber ich lebte ja in Deutschland und dann war das halt, ja, man musste richtig gut wirtschaften, um dieses Gehalt irgendwie, damit über die Runden zu kommen. Oder halt irgendwo Hilfe von außerhalb sich zu holen und so. Und das war halt irgendwie nicht bei denen im Kopf so vorhanden. Und das hat mich so traurig gemacht. Denkst du, Mann, hier müssen wir doch genauso arbeiten gehen, genauso zur Schule gehen, genauso, weiß nicht, genauso arbeiten wie ihr. Also ist ja nicht irgendwie groß anders. Und dieser, da war Deutschland schon sehr, sehr weit weg. Da war die Globalisierung auch noch nicht so weit, dass man ja gesagt hat, okay, in Lettland sieht es ähnlich aus wie in Deutschland. Das ist ja halt das Verrückte. Wenn ich heute nach Lettland fahre, dann sind das ähnliche Geschäfte, dann sind tatsächlich auch schon ähnliche Preise, obwohl die Löhne nicht ansatzweise so hoch sind, sage ich mal, im Vergleich wie hier. Ich weiß nicht, wie die Leute da überleben. Aber dort ist es halt okay, da ist alles irgendwie da und das Internet ist sowieso viel besser als hier. Also zu Milliarden Prozent hast du überall Empfang, sitzt du irgendwo im Wald, hast einen super Empfang, whatever. Oder eine Landstraße. Und damals war das halt okay, Lettland steckt irgendwo noch in der Sowjetunion ab. Und der Kleidungsstil, auch wenn ich die Girls da gesehen habe, ich auf den hochhackigen Schuhen und ich dann aus Berlin kam, wie so ein, es in Brandenburg bin ich ja dann, habe ich meine Jugend verbracht und dann kam ich da an, denkst, okay, jetzt muss ich irgendwie hohe Schuhe kaufen oder was, damit ich jetzt hier irgendwie hip bin. Ja, ganz anderer Kleidungsstil. Und das war schon immer so ein, hat auch Kulturschock, auch wieder zurückzukommen, wenn man hier so ein Jahr verbracht hat in Deutschland, wieder nach Hause kommen, also von zu Hause nach zu Hause, von zu Hause wegfahren, wieder nach zu Hause. Ach, dieses Zuhause. Ja, ich bin natürlich auch sehr dankbar irgendwie für diese Dualität in mir drin, dass ich beide Kulturen irgendwie so mitbekomme. Ich finde ja beides so schön. Ich finde auch die deutsche Kultur so schön. Die ist anders. Und manchmal ist es so recht merkwürdig, die deutsche Kultur auch zu verstehen. Und ja, aber ich mag auch dieses ein bisschen distanziertere von den Deutschen, was man am Anfang so mitbekommt. Das ist natürlich super schwer für Ausländerinnen und Ausländer, dann irgendwie Freundschaften mit Germans zu knüpfen. Verstehe ich auch und ich will das gar nicht verleugnen, dass es irgendwie hart sein kann und es war für mich auch super, 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 super hart. Ja, ich mag halt dieses distanzierte etwas, weil ich glaube ich selbst, denn umso nicht distanzierter bin zu den anderen, sag ich mal, zu fremden Menschen, die dann irgendwie hier reinkommen und dann sagen sie, ja, ich finde die so richtig Freunde und dann bin ich halt sehr gerne da und offen und stelle sie halt meinen German Friends halt vor. Und damit halt diese Unsicherheit vielleicht etwas genommen wird, dass die nicht alle Deutschen sind so, das verallgemeinere ich natürlich gerade. Ja, dass da vielleicht die Freundschaften eher geschlossen werden können und ja, eigentlich die Schönheit der deutschen Sprache und die Schönheit der deutschen Kultur eher in den Vordergrund rückt als irgendwie die negativen Seiten. Und ja, wenn wir jetzt langsam auch zum Schluss kommen, ich hätte noch vielleicht viel, viel mehr zu erzählen und ich habe noch, keine Ahnung, so viele Geschichten parat. Vielleicht kann ich die mal zwischendurch mal droppen. Mir wurde schon mal die Frage gestellt, ob ich schon mal Probleme mit der Identitätsfindung hatte oder ja, wusste ich schon immer, wo ich hingehöre? Die Antwort ist natürlich nein. Ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Und erst neulich habe ich ein Buch gelesen, das nennt sich Third Culture Kids, Aufwachsen in mehreren Kulturen von Pollack, van Rijk und Pflüger. Ja, habe ich erstmal diesen Begriff Third Culture Kid, abgekürzt TCK, gelesen und da haben wir so, aha, was bedeutet das? Und jetzt mal die Definition aus dem Buch ist halt, ein Third Culture Kid ist eine Person, die einen bedeutenden Teil ihrer Entwicklungsjahre außerhalb der Kultur der Eltern verbracht hat, also in meinem Fall in Deutschland. Ein TCK baut Beziehungen zu allen Kulturen auf und nimmt keine davon völlig in sich in Besitz. Zwar werden Elemente aus jeder Kultur in die Lebenserfahrung des TCKs eingegliedert, aber sein Zugehörigkeitsgefühl bezieht sich auf andere Menschen mit ähnlichem Hintergrund. Und ich fand die Definition ziemlich treffend. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt jeden alten Schauspieler und jede Sängerin aus der russisch-sowjetischen Zeit kenne, die halt meine Eltern als selbstverständlich annehmen und sagen, ja, das ist doch die und die, das ist doch der und der. Nein, genauso wie in Deutschland, wo ich halt einfach kein einziges Kinderlied so richtig kenne. Und andersrum ist es halt auch in Lettland, dass ich halt einen gewissen Teil irgendwo verpasst habe von der Entwicklung, was man halt so nebenbei mitbekommt. Ja, und deswegen fühle ich mich halt mega angezogen zu Menschen, die halt einen ähnlichen Hintergrund haben. Ich spreche mit denen halt gerne. Oder Menschen, die halt dem gegenüber sehr offen stehen. Und ich glaube, das hat mich in meiner Jugend vor allem sehr geprägt. Dieses Anderssein, dass ich irgendwie nicht so hundertprozentig so dazugehöre. Was halt auch schwierig war. Auf der anderen Seite habe ich es vielleicht auch irgendwo auch angenommen und ja, schwer zu sagen. Naja, und dieses Buch beschreibt halt ziemlich genau, was halt so eine heranwachsende Person, wie es in so einer, ja, so einer Person halt in sich geht, die halt mit mehreren Kulturen aufwächst, wie der TCK die Freunden halt entdeckt und halt praktisch so einen schmerzhaften Verlust, also von Freunden, von der Schule, von Verwandten auch. Es gelten halt andere Gesetze halt für so einen Reifungsprozess und wir gehen halt andere Wege, ja, und suchen halt nach unserer Identität und wir sind beständig halt herausgefordert, also die TCKs, jenseits halt von aller Ortswechsel eine Heimat halt zu finden. Also wir wollen halt auch irgendwo ankommen. Also ich will auch ankommen und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie mein Zuhause. Und ich habe das halt auch ganz lange gesucht, also nach der Heimat, also Zuhause ist halt in Lettland und Zuhause ist halt in Deutschland. Ja, und erst in den letzten fünf Jahren, habe ich dann noch ein paar Coaching-Sessions irgendwie mitgemacht und ein paar Bücher gelesen, wo es halt auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und habe dann irgendwie festgestellt, dass die Antwort, wo gehöre ich eigentlich hin, die ganze Zeit vor meiner Nase war. Und die Antwort ist halt, ich gehöre dahin, wo ich bin. Ich bin da zu Hause, wo ich mich gerade befinde. Denn ich mache ja aus dem Ort das Zuhause. Natürlich auch die Menschen, die ich lieb habe. Aber am Ende, da wo ich bin, ist auch mein Zuhause. Und meine Heimat ist dort, wo ich mich befinde. Und ich liebe es, in Lettland zu sein. Und ich liebe es, auch in Deutschland zu sein. Und ich liebe es, in jedem anderen Land auf diesem Planeten zu sein, weil ich dort trotzdem zu Hause bin. Ich fühle mich den Menschen irgendwo zugehörig. Ich denke mir so, okay, in jedem Land gibt es halt auch Menschen, die nicht von da kommen oder dort nicht geboren sind. Und umso schöner, wenn man da diesen Austausch hat und dann gleich was Gemeinsames hat, ohne nur ein Wort gewechselt zu haben. Und das ist der Grund, warum ich auch zu Hause, also hier in Deutschland vor allem, mich so offen Menschen gegenüber trete, die irgendwo neu, ich sag mal, in der Gruppe sind, im Unternehmen sind, im Verein sind, irgendwo einfach neu sind, weil ich es ganz genau weiß, wie das ist, neu zu sein, weil ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn niemand da ist, der dich gerade jetzt auffängt und dich hier in diese Gruppe mit einführt. Ich weiß es ganz genau, wie es ist, nicht zu wissen, wie hier die Gruppenkultur funktioniert und nicht zu wissen, welche Fragen man stellen soll, um irgendwo sich zu integrieren. Man will ja einer Gruppe dazugehören, aber wenn die Gruppe das nicht will oder niemand da ist, der dich damit einführt und ja, ich fühle es voll, wenn man so ganz, ganz Fremdes irgendwo reinkommt und dann, ja, möchte ich einfach dieses Unangenehme, dieses Gefühl so schnell wie möglich dieser Person nehmen, dass man da ist und das ist das zurückgeben, was mir einige Leute auch damals gegeben haben in bestimmten Situationen. Und ich muss sagen, ich fühle mich halt auch dennoch in Berlin wahnsinnig wohl, weil das hier so auf der einen Seite so extrem anonym ist, auf der anderen Seite ist es halt auch super multikulturell, ne? Also wenn man an der Ampel steht, dann ist es schon ein Wunder, wenn man irgendwo eine deutsche Sprache hört. Und ich mag das. Ich mag das sehr und ich mag hören, welche Sprache das sein kann. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ich mal die lettische Sprache irgendwo höre. Neulich bei Lidl war das dann der Fall. Das war richtig verrückt. Ja, und versuche irgendwie herauszuhören, aus welchem Land kommen die Leute. Und dann fühle ich mich gleich irgendwo denen verbunden. Die wissen nichts von dem, was ich denke, klar, aber ja, also ich bin sehr, sehr gerne in Berlin und bereise und besuche gerne Orte, wo halt, die halt multikulturell aufgestellt sind und fühle mich dem gleich verbunden und fühle mich dort auch gleich zu Hause. Nun ja, jetzt habe ich hier eine ganze Weile etwas erzählt und lange noch nicht zu Ende, das Gefühl. Wie geht es eigentlich weiter mit One Culture? Wie geht es weiter mit diesem Podcast? Wie geht es weiter? Wie soll das Format aussehen? Ich werde in den nächsten Folgen auch wieder Gäste einladen. Das heißt, es wird nicht immer ein Monolog sein. Dennoch würde ich auf Monologe nicht verzichten wollen. Heißt, ich würde gerne über Kultur sprechen. Ich würde gerne über Identität sprechen, über Konzepte der Kulturalität, über Stereotypen und Vorurteile. Und dann dabei würde ich halt noch so ein paar Methoden aufzeigen, wie man halt diese individuelle Vielfalt für sich selbst und in seinem eigenen Umfeld auf eine spielerische Art und Weise thematisieren kann. Und ich denke, das ist ein Thema, worüber ich niemals müde werde zu sprechen, über unsere eigene Kultur und ja, vielleicht auch ein Stück weit Menschen dafür sensibilisieren, wie das ist, mit Stereotypen zu arbeiten, zu sprechen, Menschen in stereotypische Schubladen zu packen. Das würde ich in kurzen Monologen beschreiben und ja, ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben und mit ein paar kleinen Aufgaben oder mit ein paar kleinen spielerischen Andeutungen, wie man sich und sein Umfeld vielleicht in der Hinsicht weiterentwickeln kann. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr noch da seid nach so einer langen Zeit oder auch hallo neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist auch 20 Jahre, ist eine lange Zeit und eine Entwicklung, die man dort mitmacht und dennoch bin ich für jeden einzelnen Augenblick dankbar und ja, danke an der Stelle, dass ich das alles miterleben darf. Meine Lieben, ich bin am Ende meiner persönlichen Folge angelangt und ja, sagt mir, wie ihr sie gefunden habt. Habt ihr vielleicht, ja, falls ihr auch mehrere Kulturen in einem Herzen tragt, habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen mitgemacht? Wie waren eure ersten Schultage? Hattet ihr vielleicht in einem anderen Land auch Erfahrungen mit Essen, wo ihr gesagt habt, okay, das würde ich so niemals machen und dann ja, seid ihr zurückgekommen und habt es euch das doch dann angenommen? Sagt gerne Bescheid. Ich bin auf Instagram auf jeden Fall erreichbar unter One Culture by Maria. Oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an hello@oneculturebymaria.com. Ich freue mich auf euch. Die letzte Folge ist zwar lange her und aktueller denn je. Höre gerne in die Folge mit Aybike rein, die türkische Wurzeln in sich trägt und sich eher als Brücke zwischen den Kulturen sieht.